Also ich begrüße die hier in der Bischofsvilla Anwesenden und die an den Bildschirmen zugeschalteten Kolleginnen, Kollegen, Studierenden und Interessenten sehr herzlich. Besonders freue ich mich natürlich, dass heute Kian Esparhangizi unser Gast ist, ein in Zürich lehrender und forschender Historiker. Kian Esparhangizi hat an den Universitäten Köln und Sevilla Geschichte und Physik studiert, wurde 2010 an der ETH Zürich promoviert und hat zwischen 2010 und 2022 das Zentrum für Geschichte des Wissens geleitet. Seit 2021 ist er neben vielen anderen Mitgliedschaften Mitglied der Fachkommission der Stiftung Pro Helvetia und seit 2022 Privatdozent. Seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind die Geschichte der Neuzeit mit einem besonderen Fokus auf der Wissenschaftsgeschichte, die Migrationsgeschichte, die Geschichte der Schweiz, Technikgeschichte, Umwelt- und Stoffgeschichte, Globalisierung, Rassismus und Multikulturalismus. Seine Habilitationsschrift, der Migration-Integration-Komplex, Wissenschaft und Politik in einem Nicht-Einwanderungsland 1960 bis 2010, ist der heutige Gegenstand unseres öffentlichen Arbeitsgesprächs. Sie ist in der Konstanz University Press erschienen und wir diskutieren in regelmäßigen Abständen über Neuerscheinungen des Verlags, deren Imprint des Wallstein Verlags Göttingen und zugleich eine Einrichtung unseres Zentrums ist. Ich möchte noch einige weitere exemplarische Arbeiten unseres Gastes nennen, die beiden Monographien Wissenschaft im Glas, eine historische Ökologie moderner Laborforschung, das ist die Dissertation, Experimentalsysteme, Erinnerungskulturen und die transatlantische Quantenrevolution, die Entdeckung der Materialwellen und der Bell Telephone Laboratories. Da merkt man, dass wir es heute mit einem Historiker und Physiker zu tun haben. Der Sammelband Stoffe in Bewegung, gemeinsam herausgegeben mit Barbara Orland, Beiträge zu einer Wissensgeschichte der materiellen Welt. Und schließlich die beiden Aufsätze Science in Glass, Material Pathologies in Laboratory Research, Glassware, Standardization and the Unnatural History of a Modern Material. Den Aufsatz nenne ich insbesondere, weil er in ISIS erschienen ist, einem wirklich sehr renommierten internationalen Organ. Ein anderer Aufsatz zusammen mit Monika Wulz, die auch mal bei uns Fellow war und hier auch schon saß und einen Vortrag gehalten hat. The Political and the Epistemic in the 20th Century Historical Perspective in No Journal for the Formation of Knowledge. Esparhangizi, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und sind neugierig auf Ihre Präsentation.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für alle, die gekommen sind, virtuell oder in Präsenz. Vielen Dank auch, dass ich dieses Buch vorstellen darf, das eben bei Konstanz University Press erschienen ist, bei dem tollen Verlag. Und ich möchte mich nochmal sehr herzlich bei Alexander Schmitz auch bedanken für die tolle Betreuung, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Und ich würde gern direkt einsteigen, und zwar mit einem Rätsel, einem Worträtsel von 1976. Es handelt sich um die Rätselseite in der Schweizer Illustrierten und da geht es darum, Wörter zu erraten, die Bedeutung von Wörtern, die wenig geläufig sind. Eins dieser Wörter, dessen Bedeutung erraten werden soll im Juni 76, ist Migration. Was für Optionen stehen zur Auswahl? Migration könnte bedeuten eine Notration für MiG-Piloten. Wir sind in der Zeit des Kalten Krieges. Ne? Oder eine miese Gratifikation. Oder, und das ist dann die richtige Lösung hier, Wanderung der Zugvögel. Okay, wir springen ins Jahr 2018, also quasi in die Gegenwart. Migration hat hier weniger zu tun mit Ornithologie, mit Vogelkunde, sondern ist, wenn man Horst Seehofer glauben darf, Mutter aller Probleme. Oder die Leute, die eine andere Meinung haben, auf der Demonstration kurze Zeit später in Hamburg, waren der Meinung, Migration ist die Mutter aller Gesellschaften. Wir sehen also, dass innerhalb weniger Jahrzehnte hier wirklich ein Kontrast da ist zwischen Migration als ornithologischer Fachbegriff und andererseits als ein Begriff, ohne den wir uns eigentlich heute die Welt kaum mehr vorstellen könnten. Wir sind in einer Zeit, wo der Migrationsdiskurs allgegenwärtig ist, obsessiv geführt wird, der sehr polarisiert ist. Das sieht man hier exemplarisch an diesen beiden Positionen. Und gleichzeitig sieht man, dass heute auch es einen gemeinsamen Rahmen gibt. Wir sind offensichtlich davon überzeugt, dass Migration etwas sehr Grundlegendes ist. Sogar etwas, das menschheitshistorisch grundlegend ist. Und damit sind wir auch Und sind auch diese gesellschaftlichen Debatten im Einklang sozusagen mit dem Forschungsstand in den Geschichtswissenschaften, wo seit einigen Jahren ja nun auch schon vom Normalfall Migration gesprochen wird, also davon ausgegangen wird, dass Migration nicht einfach irgendwas Randständiges ist, sondern zwar lange vernachlässigt gegenüber der Sesshaftigkeit, aber eigentlich ein menschheitshistorischer Normalfall. Und es handelt sich hier eben nicht nur um akademische Debatten, sondern auch um ein Narrativ, das längst Teil der öffentlichen Geschichtskultur geworden ist. Also hier ein Plakat von einer Ausstellung im Bernerischen Historischen Museum von 2019, die eben auf dem Narrativ basiert, Migration ist eine Konstante der Weltgeschichte, die laut Selbstbeschrieb reicht von den Urzeiten bis hin zur Schweizer Nationalmannschaft. Homo migrans, also der Mensch kann ohne Migration nicht verstanden werden und Migration als anthropologische Konstante, als Universalie sozusagen. Dieser Kontrast zwischen weirder, wenig geläufiger Fachbegriff von Ornithologen und eigentlich der Schlüssel zur Menschheitsgeschichte innerhalb weniger Jahrzehnten ist der Ausgangspunkt von dem Buch. Dieser Kontrast wirft natürlich Fragen auf. Wie konnte es zu dieser Verschiebung in der Perspektive kommen? Welche Rolle spielt auch der Begriff der Migration, der offensichtlich geläufiger wird, als er noch für die Leserinnen der Schweizer Illustrierten war, 76? Und wenn man einen Blick wirft in den Google Angram Viewer, so als, sage ich mal, qualitativer Maßstab mal, da sieht man tatsächlich, dass der Begriff Migration hier im deutschsprachigen eben nicht immer schon da war, schon gar nicht in der gesamten Menschheitsgeschichte, sondern vor allen Dingen erst ab den 1980er Jahren massiv Aufwind erfährt. Und eben, das sieht man hier, die Auftretenshäufigkeit in deutschsprachigen Publikationen massiv ansteigt. Aus dieser Kurve und dem Kontrast ergeben sich dann auch mögliche Erzählungen. Die eine wäre, naja, da kommt ein neuer Begriff, Migration, der wird halt geläufig, aber tatsächlich geht es um nichts Neues. Also Einwanderung ist nicht neu, darüber wurde schon viel früher gestritten. Der Begriff der Wanderung wurde halt vorher benutzt und vielleicht ist es einfach alter Wein in neuen Schläuchen. Vielleicht hat sich eigentlich gar nichts getan. Vielleicht sagen wir einfach jetzt ein neues, modischeres Wort. Wenn das so wäre, gäbe es ja eigentlich keine tolle Geschichte zu erzählen und das Buch wäre nicht entstanden. In dem Sinne gäbe es noch eine andere These, von der ich eben ausgegangen bin, dass es sich eben nicht einfach nur um eine Variation auf sozusagen der semantischen Oberfläche des Diskurses, des Handels mit neuen Buchstaben, sondern um Ausdruck und Medium tiefentektonischer gesellschaftlicher Verschiebung. Also das Auftreten dieses Wortes ist ein Symptom für eine viel tiefer liegendere Entwicklung. Auf perspektivischer Ebene, in der Praxis, auf normativer Ebene und halt eben auch institutionell. Dieser These bin ich nachgegangen in dem Buch und das Vorgehen kann ja grob so beschrieben werden, dass ich einfach von diesem begriffshistorischen Befund ausgegangen bin, wirklich tatsächlich, und dann dem nachgegangen bin in Form einer sozialhistorisch verankerten Wissensgeschichte. Also ich bin diesem Begriff sozusagen in die Verästelung des Sozialen gefolgt und habe geschaut, was er dort tut. Folgende Fragen haben mich dabei geleitet. In welchen Kontexten, von welchen Akteuren und aus welchen Gründen wurden Migration und eben auch, eine ähnliche Kurve findet sich auch beim Integrationsbegriff, ins Spiel gebracht? Ich habe mir Kirchen angeschaut, Hilfswerke, soziale Bewegungen, Migrantenvereine, Behörden, Verbände, Gewerkschaften, Medien. Ich habe mich gefragt, welche Vorstellungen und Interessen waren damit verbunden, dass die Menschen diese Begriffe, die für sie neu sind, aufgreifen? Und was passiert, sobald sie das tun? Wie verschieben sich ja auch die Bedeutung des Begriffs selbst? Wir wissen, wissenschaftliche Begriffe, und das sind wissenschaftliche Fachbegriffe, Migration und Integration, die in die Gesellschaft geraten, die bleiben nicht einfach konstant, wie so in Konserven, die transportiert werden, sondern sie werden angeeignet, sie werden umgedeutet, sie verändern sich. Und das hat mich interessiert und mich hat auch interessiert, welche neuen Handlungsmöglichkeiten sich dabei eröffnet haben. Und wo gegebenenfalls auch sie die Sicht verstellt haben. Mich hat auch interessiert, inwiefern ist das jetzt eine spezifisch schweizerische Entwicklung oder deutschsprachig, weil ich gucke mir als Fallstudie die Schweiz an. Und ist das nicht eher auch eine internationale Entwicklung? Das Interessante hier ist, tatsächlich ist der Begriff Migration im Englischen und Französischen viel früher geläufig. Jetzt könnte man sagen, naja, dann betrifft das die vielleicht nicht. Ich versuche, ein Buch zu zeigen, dass es eine internationale Entwicklung ist. Also diese tieferen Verschiebungen sind überall zu beobachten. Nur im deutschsprachigen Diskurs zeigen sie sich eben auch am Aufkommen dieses neuen Begriffs. Und in dem Sinne sind sie auch gut untersuchbar. Und letztendlich hat mich interessiert, wie konnten diese ganzen kleinen Kontexte, wo Menschen Begriffe aufgegriffen haben, so miteinander verschaltet werden, sind die so in Resonanz geraten, dass bis Mitte der 1990er Jahre ein neues gesellschaftliches Diskurs und Handlungsfeld entsteht, das ich eben Migration und Integration komplex nenne, und ein Feld, das eine derartige Eigendynamik entwickelt, dass wir eben die glauben, also entweder es ist die Mutter aller Probleme oder die Mutter aller Gesellschaften. Das sind also die Fragen, denen ich nachgegangen bin und die auch den Aufbau des Buches dann letztendlich aufgegleist haben. Ich bin vier Verschiebungen nachgegangen, perspektivisch, und möchte im Folgenden die ganz kurz auch dann skizzieren. Also soziologisch, politisch, ethnologisch und global. Und das Ganze kulminiert sozusagen im letzten Kapitel, wo diese Perspektiven zusammenlaufen und sich verdichten in den 1990er Jahren zu einem Migration-Integration-Komplex. Also, dann würde ich jetzt mal anfangen mit der soziologischen Verschiebung. Die Geschichte beginnt in den 60er Jahren in der Schweiz. Es ist der Kontext der Gastarbeit. Möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, das ist allen bekannt. In den industriellen Metropolen in Westeuropa werden händeringend Arbeitskräfte gebraucht für den Wirtschaftsboom. Sie kommen aus den strukturell schwachen Gebieten, in der Schweiz vor allen Dingen aus Süditalien. Und die Idee des Modells ist Rotation, das heißt, die Leute kommen, arbeiten und gehen wieder nach Hause, und das Ganze wird verstanden als eine gewissermaßen eine Win-Win-Situation für alle. Wie so häufig, das Leben ist eben keine Planwirtschaft, und es kommt dann gerade vor dem Hintergrund der planwirtschaftlichen Vorstellungen in den 60er Jahren eben dann doch anders. In dem Sinne anders, als viele Menschen sich niederlassen. Es war so nicht vorgesehen, und aus dem Rotationsmodell Einwanderung wird. In der Forschung spricht man von der Entdeckung der Einwanderung. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass es vorher keine Einwanderung gab, sondern dass wir tatsächlich in den 60er Jahren, und die Schweiz ist hier früher als Deutschland dran, auch aufgrund der hohen Zahlen, dass man auf einmal feststellt, wir hatten eigentlich was anderes geplant, und jetzt haben wir auf einmal die Situation, die Leute bleiben, und sie sollten auch bleiben, weil wir merken, dass wir permanent angewiesen sein werden auf ausländische Arbeitskräfte. Es wird eine Studienkommission eingesetzt, die sich mit dem sogenannten Problem der ausländischen Arbeitskräfte auseinandersetzt und eben zu einem Politikwechsel in der Schweiz führt, der vom Rotationsmodell abkehrt und auf aktive Eingliederungspolitik, so der Begriff der Zeit, setzt. Und mit diesem politischen Perspektivwandel ist einfach auch eine Frage verbunden, weil wenn man sagt aktive Eingliederungspolitik, stellt sich sofort die Frage, was heißt das eigentlich? Damit öffnet sich ein gesellschaftlicher Debattenraum, wo dann auch viele anfangen, wirklich darüber zu streiten und zu diskutieren, was heißt das jetzt also? Eingliederung. Und da greift man zum einen zurück auf bestehende Antworten, die zurückgehen ins frühe 20. Jahrhundert. Die Fremdenpolizei mit dem Auftrag der Überfremdungsabwehr, wo Eingliederung verstanden wird als ein individueller Anpassungs- und Unterordnungsprozess. Diese Logik feiert fröhlich Urständ in den 60er Jahren in der Schweiz im Namen der Assimilation. Im Namen der Assimilation wird aber auch eine neue Perspektive entwickelt und diskutiert, nämlich die Vorstellung, dass Eingliederung ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist, nicht individuell, der häufig beschrieben wird mit einem Narrativ, das ja bis heute da ist. Keine Einbahnstraße. Das heißt, sowohl die Einwanderer als auch die Einheimischen müssen sich anpassen, und das ist ein beidseitiger Prozess. Dieses Narrativ gewinnt Anhängerschaft in den 60er Jahren, auch in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz. Und was wir haben, ist gewissermaßen eine begriffliche Ambivalenz, die daraus folgt. Also alle sagen Eingliederung, alle sagen Assimilation, meinen aber sehr unterschiedliche Dinge damit. Und setzen sich auch politisch für unterschiedliche Dinge ein, und daraus folgt tatsächlich ein Bedürfnis nach begrifflicher Differenzierung und auch Abgrenzung voneinander. Und in dieses Bedürfnis, da wird quasi auch nach Begriffen gesucht, bietet sich jemand als Dienstleister an und das ist die Soziologie. Also ein Fach, das in der Zeit sich nicht nur in der Schweiz etabliert als Dienstleisterin für moderne Gesellschaften, Wissen über moderne Gesellschaften. Und in der Schweiz ist eine zentrale Figur Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny, deutsch-polnischer Herkunft, der 1966 in die Schweiz kommt als Doktorand und eine strukturfunktionalistische Perspektive bringt, also einen neuesten Stand der Dinge auch aus einem Aufenthalt aus den USA mitbringt. Das ist auch eine internationale Geschichte, die hier zu erzählen ist und die ich auch aufarbeite in dem Buch. Und der gleichzeitig auch seinem Doktorvater sozusagen theoretisch folgt, indem er vom Modell der Weltgesellschaft ausgeht, also strukturfunktionalistische Perspektiven auf die Welt überträgt und davon ausgeht, dass es wie so eine Gesellschaft, globale Gesellschaft gibt von Nationalstaaten, die sozial stratifiziert ist. Und diese Nationalstaaten sind sozusagen auf verschiedenen Stufen in der modernen Entwicklung. Und da entstehen Spannungen zwischen und aus diesen Spannungen folgt Migration. Seine Doktorarbeit wird 1969 publiziert. Es ist meines Erachtens die erste deutschsprachige Monographie, die wirklich Migration im Titel trägt. Und da wird tatsächlich geht auch eine Zusammenschau aller migrationstheoretischen Ansätze zu dieser Zeit. Und Migration wird im Sinne des Strukturfunktionalismus als Spannungsausgleichmechanismus zwischen unterschiedlichen nationalen sozialen Systemen modelliert. Das ist das eine. Und das andere, was als perspektivischer Verschiebung wichtig ist, was hier ins Spiel kommt, ist, indem nicht mehr von Einwanderung und Auswanderung gesprochen wird, sondern von Migration, wechselt man den Blick aus der nationalen Box, Input-Output, hin zu einer globalen Vogelperspektive auf weltweite Bewegung. Also der Begriff ist nicht nur ein neues Wort, sondern er verschiebt den Blick sozusagen von außen, nicht zufällig in einer Zeit, wo planetare quasi die Gefahr des planetaren Atomkrieges, die Bilder aus dem All und so weiter im Spiel sind. Also wir sind hier auch Teil einer Geschichte eines neuen globalen Bewusstseins. Und das Sprechen über Migration wäre sozusagen eine Geschichte, ein Teil dieser Geschichte. Seine Habilitationsschrift wendet dann gewissermaßen diesen theoretischen Ansatz auf die Schweiz an, auf das sogenannte Fremdarbeiterproblem und entwickelt dort die bekannte These der Unterschichtung, dass also der Arbeitsmarkt durch diese neuen Arbeitskräfte strukturell unterschichtet wird und eine Gefahr besteht, wenn man die Leute in diesem unteren Teil behält, dass man eigentlich nicht mehr dem Anspruch einer modernen Gesellschaft nach sozialer Mobilität gerecht wird, sondern eigentlich neofeudal bleibt und vor allen Dingen dann auch noch ethnisch festgeschrieben. Also die Leute können nicht aufsteigen. Eine Erfahrung, die für ihn selber sehr wichtig ist, als deutsch-polnischer also Arbeiterkind, das auf den zweiten Bildungsweg in die Akademie gekommen ist. Also ganz wichtig, und er macht eine wichtige begriffliche Unterscheidung stark zwischen Integration verstanden als strukturelle Teilhabe, abgegrenzt von Assimilation als kultureller, als Anpassung. Und die Priorisierung ist ganz klar. Er will eben nicht Assimilation in den Vordergrund rücken, sondern sagen, es braucht strukturelle Teilhabemöglichkeiten und die kulturelle Assimilation, die folgt dann halt von selber. Da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das heißt, der Fokus wird gelegt auf rechtliche Gleichberechtigung, auf Zugang zu Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Bildungswesen, also die großen Funktionsbereiche der Gesellschaft. Und diese begriffliche Unterscheidung, die ist gewissermaßen als Angebot an dieses Bedürfnis auch der gesellschaftlichen Debatten vorhanden und wird eben aufgegriffen. Und hier komme ich zu diesem zweiten Teil, nämlich der politischen Aneignung auch von solchen Deutungsangeboten aus den Wissenschaften, die auf unterschiedlichen Ebenen aufgegriffen werden. Ich kann das hier nur andeuten, durchaus gleichzeitig auch auf internationaler Ebene. Ich habe mir das angeschaut im Kontext vor allen Dingen der ökumenischen Bewegung, also in dem Fall des World Council of Churches, wo in den 60er Jahren der erste Migration Newsletter eingerichtet wird, wo Konferenzen für Wanderarbeiter eingerichtet werden. Also ganz wichtige Plattformen, die auch bis heute nachwirken und wo diese soziologischen Perspektiven aufgegriffen werden. Und das Ganze ist ja dann in Genf auch situiert. In dem Sinne ist die Verbindung zur Schweiz sehr, sehr nah tatsächlich. Und da gibt es auch eine Kommunikation. Und es ist auch kein Zufall, dass der allererste Workshop, der in der Schweiz der Frage nachgeht, ist die Schweiz ein Einwanderungsland, 1968 im Evangelischen Tagungs- und Studienzentrum am Zürichsee stattfindet. Wir haben also eine Debatte, was heißt das jetzt Einwanderung, was heißt das Eingliederung? Da öffnet sich ein Raum, und das wäre meine These, in dem wir eigentlich bis heute drinstecken. Ja, also das ist sagen unsere direkte Zeitgeschichte, ein Raum, der sehr polarisiert ist. Wir haben das gesehen mit den Bildern von 2018. Und diese Polarisierung lässt sich in der Schweiz auch dingfest machen rund um die sogenannte Schwarzenbach-Initiative, die eben eine starke Begrenzung fordert für Ausländer in der Schweiz und die in mehrerlei Hinsicht eigentlich auch eine politische Kristallisationsmaschine ist. Einerseits ist sie der Fokus einer neuen Rechten, die sich neu organisiert rund um das Thema Einwanderung, die international vernetzt ist, und die Schweiz spielt eine wichtige Rolle in dieser Vernetzung. Und andererseits aber auch eine menschenrechtsorientierte Einwanderung, pro Einwanderung habe ich es jetzt abgekürzt, aber eher, sage ich mal, im Sinne von einer beidseitigen Gestaltung, einer solidarischen Gestaltung von Einwanderung. Das Interessante ist eben, dass diese Polarisierung einerseits natürlich, ja, politisch auf ganz anderen, also wirklich an verschiedenen Polen zu situieren ist, aber eben schon wieder sich durch einen gemeinsamen Rahmen auszeichnet. Der gemeinsame Rahmen ist eigentlich diese Entdeckung der Einwanderung. Einwanderung ist als Thema gesetzt. Rechts, links, überall. Das ist das Neue. Dieses Bedürfnis nach begrifflicher Differenzierung wird hier ganz klar auch zu der Frage von politischer Abgrenzung. Also man braucht gewissermaßen Begriffe, um sich zu auch politisch klar zu artikulieren. Die Mitterland-Initiative, die in der Schweiz in diesem Kontext entsteht, ist die erste landesweite Solidaritätsbewegung für eine neue Ausländerpolitik und wird getragen eben von sehr unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Kontexten. Man muss sich klar machen, es gibt in der Schweiz zu der Zeit keine staatliche Eingliederungspolitik. Es gab einen Politikwandel, aber der Staat hat gesagt, das ist Aufgabe der Zivilgesellschaft, das zu tun. Das ist die Zivilgesellschaft, die sich hier äußert. Es sind ein sehr breites Spektrum. Und das Interessante ist, dass hier verschiedene Werte miteinander in Resonanz geraten. Also kirchliche Kontext, der sich stark um das Thema Dialog dreht. Internationale Solidarität in linken Kontexten. Chancengleichheit in sozialliberalen Kontexten. Da gibt es wie so eine Überschneidung in einer, sage ich mal, kommunikativen, dialogischen Struktur. Und da bietet sich eben der Begriff der Integration an, als gemeinsamer Nenner, um all diese Werte wie so unter eine Fahne zu bringen, sprichwörtlich, und sich gleichzeitig abzugrenzen von dem fremden polizeilichen Diskurs, den man jetzt gewissermaßen bei der Assimilation verortet. Diese Mitterland-Initiative, das führe ich weiter aus, ich kann es hier nur andeuten, erlebt eine krachende Niederlage, 81 an der Urne, mit über 80%. Und ist deswegen auch in der Erinnerungskultur der Schweiz eigentlich kaum bekannt. Aber es ist, wie ich versuche zu zeigen, wirklich auch ein Fehler, weil die Netzwerke, die da entstanden sind, maßgeblich waren für die integrationspolitische Öffnung dann in den 90er Jahren. Eher, sage ich mal, unter dem Radar der Medienöffentlichkeit. Und ist auch maßgeblich für verantwortlich in der Schweiz, dass der Begriff der Integration eigentlich diese ganzen Eingliederungssemantiken auch auf staatlicher Behördenebene verdrängt. Also im heutigen Ausländergesetz kommt Eingliederung nicht vor und Assimilation. Es wird nur von Integration gesprochen mit, und das ist jetzt der Treppenwitz der Geschichte, sobald der Begriff sozusagen gewonnen hat auf gesellschaftlicher Ebene, schreibt sich die gesamte Ambivalenz, die vorher in der Assimilation drin steckte, genauso auch in Integration ein. Also man ist gewissermaßen das nicht losgeworden. Und das ist ja auch nur keine Entwicklung, die man nur in der Schweiz beobachtet. Ich komme auf eine weitere Perspektivverschiebung, ein weiteres Kapitel in dem Buch. Dreht sich um die Anfang der 80er Jahre. Ich nenne das quasi ethnologische Verschiebung. Man könnte auch sagen, die kulturelle Wende im Integrationsdiskurs. Und wirklich eine Quelle, die mir die Augen geöffnet hat, war dieses Rezeptbuch. Ein Kochbuch aus der, sage ich mal, aus dem Campaigning der Mitterland-Initiative. Das ist 1980 publiziert worden, also kurz vor der Abstimmung. Und da drin findet man ganz viele Rezepte von portugiesischen, spanischen, türkischen Arbeitern, Arbeiterinnen und dazwischen immer politische Texte. Die sind auch entstanden aus gemeinsamen Aktivitäten seit den 70ern, gemeinsame Feste, Kontaktfeste. Also das ist quasi aus der realen Praxis, dass Leute zusammenkamen und Essen ausgetauscht haben. Ich habe das gelesen, bis mir irgendwann dachte, irgendwas stimmt doch hier nicht in diesem Heftchen. Bis ich gemerkt habe, was eigentlich so komisch ist. Und das Interessante ist, wenn wir heute ein Fest machen würden hier in Konstanz mit Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen und ihr Essen mitbringen, ich glaube, es wäre unmöglich, das zu machen, ohne ein Wort zu verwenden. Und das Wort heißt Kultur. Und das Wort Kultur kommt in diesem Heft nicht einmal vor. Das heißt, dieselbe materielle Praxis, Essen austauschen, zusammensitzen, wurde in dieser Zeit ganz anders geframed und wahrgenommen. Ich nenne es einen Multikulturalismus ohne Kultur. Die Leitidee ist Solidarität und die Debatten fokussieren sich oder funktionieren durch eine politisch-strukturelle Logik. Es geht um Gleichberechtigung, aber wenn man sich trifft, macht man eigentlich dasselbe, sozusagen. Und das ist noch interessant. Das ist 1980. Gleichzeitig haben wir genau zu dieser Zeit eine Verschiebung in den Debatten um Einwanderung. Die Wirtschaftskrise hat auch natürlich auch in der Schweiz dazu geführt, dass die Frage der Fremdarbeit sozusagen die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen hat. Auch wenn Arbeit letztendlich bis heute zahlenmäßig viel wichtiger ist, rückt die Flüchtlingsfrage nicht nur in der Schweiz zu dem Zeitpunkt in die mediale und politische, in den Fokus. Und das geht eben einher mit einer kulturellen Wende im Integrationsdiskurs, der sich aus anderen Disziplinen speist, nicht mehr der Soziologie, sondern Pädagogik, Psychologie und Ethnologie. Die Leitidee ist hier, Anerkennung kultureller Differenz und Stärkung der kulturellen Identität sind nicht ein Hindernis bei der Integration, sondern sie ermöglichen Integration, sie stärken Integration. Man muss sich klar machen, es ist nicht so, als hätte vorher niemand über kulturelle Differenz gesprochen. Also die Fremdenpolizei hat das die ganze Zeit gemacht. Seit frühen 20. Jahrhundert wurde von Assimilation und kultureller Differenz gesprochen. Aber diese Kontexte, die ich eben genannt habe, diese zivilgesellschaftlichen Kontexte, die sich Integration auf die Fahne geschrieben haben, die haben das eben nicht getan. Und das ändert sich in den 80er Jahren, dass auch in dem Integrationskontext kulturelle Differenz anders neu aufgewertet wird. Aber sozialhistorisch gesehen woanders, und zwar in den Hilfswerken. Das ist der Kontext, wo der Diskurs sich wandelt. Ich habe hier ein Band mitgebracht von einer Veranstaltungsreihe der Hex und Caritas, also evangelisch und katholisch in der Schweiz. Kulturbegegnungen und Integration. Es geht hier um die Betreuung von Flüchtlingen aus Vietnam, Laos und Kambodscha. Und das wird geframed und wahrgenommen als kulturelle Begegnung. Die Leute machen nichts anderes. Wir bringen Essen mit, stellen sie auf den Tisch, reden miteinander, lernen sich kennen, aber es ist auf einmal was ganz anderes. Multikulturalismus mit Kultur, und es ist eine ethnologische Logik, auch deswegen, weil es tatsächlich Ethnologinnen und Ethnologen sind, die als Dienstleister auch auftreten in den Hilfswerken. Es hat zu tun mit dem Wandel auch innerhalb der Ethnologie der Zeit. Ich habe das am Seminar an der Uni Zürich untersucht, dass zunehmend eigentlich der Blick sich richtet weg von den Fremden, woanders hin zur Ethnologie der eigenen Gesellschaft. Man kommt sozusagen aus Peru und Paraguay zurück, das waren die Fälle, und sagt, hey, wir sind Experten für die Fremden und jetzt sind die Fremden da, also können wir das eigentlich auch gleich hier machen, überspitzt formuliert. Ein Beispiel dafür ist diese Studie etwa von den Ethnologen an der Uni Bern zu den Tamilen in der Schweiz. Man untersucht Tamilen, die eben eine der ersten Gruppen sind, die hier in den Fokus rücken, und untersucht die soziokulturellen Hintergründe dieser Flüchtlinge, und kulturelle Identität spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Und der Kontext sind Aufträge von Hilfswerken, nicht die Solidaritätsbewegung vorher. Ein wichtiger Effekt ist, dass Integration und die Frage von ethnischer Vielfalt neu konfiguriert werden. Die werden neu zusammengedacht. Vorher war die Idee, etwa bei Hoffmann-Novotny, man hat gewissermaßen ethnische Vielfalt kommt rein, strukturelle Teilhabe findet statt und durch Assimilation verschwindet das, wir werden alle modern. Ja, also gar nicht national und ethnisch, sondern wir alle verkörpern moderne Werte am Ende. Hier stellt sich auf einmal die Frage, wenn kulturelle Identität so wichtig ist, was passiert denn im Laufe der Zeit? Geht die eigentlich weg? Bleibt die? Und was heißt das dann für Integration? Und auf einmal wird Integration als etwas verstanden, was mit Pluralisierung durchaus einhergehen kann. Und hier darf ich doch nochmal auf dieses kryptische Bild auf dem Titel irgendwie eingehen, was hier drauf ist. Das ist eine Skulptur, die 1980 anlässlich des Tag des Flüchtlings von einem Künstler in Basel gemacht wurde. Und die Auftrag der Hilfswerke war, es soll Integration symbolisieren. Und das Interessante an der Statue ist, man sieht in der Mitte quasi so diese kleinen zellenartigen ethnischen Identitäten, die so reinkommen in die Gesellschaft. Das ist ja auch dreidimensional, es geht so spitzt so rein in diesen Block der Gesellschaft. Und die Frage, die hier eigentlich offen bleibt in der Skulptur, ist, wird am Ende dann alles Teil dieser großen, größeren Struktur oder bleiben diese ethnischen Waben eigentlich bestehen? Das beantwortet diese Skulptur eben nicht. Und das ist genau auch die Situation, die sich im Zuge dieser Perspektivverschiebung ergibt. Wir haben eine Polarisierung einerseits von Leuten, die ganz klar sagen, das ist jetzt eine Ressource, das ist ein Diskurs, der anfängt in der Zeit und quasi sagt, die anderen reden vom Defizit. Also diese Defizitthese formiert sich gerade in der interkulturellen Pädagogik in dieser Zeit. Und rund um die konzeptuelle Polarisierung bietet sich das auch an, quasi auch für politische Kräfte, das aufzugreifen und quasi zu skandalisieren, einerseits auf einer neuen Rechten und andererseits eben auch den Leuten, die quasi ressourcenorientiert jetzt arbeiten. Ich kann das hier nicht weiter ausführen, aber in dem Kapitel gehe ich dem halt nach. Das ist natürlich eine internationale Entwicklung, es ist nicht nur in der Schweiz. Und kulminiert eigentlich in den Streit um den Begriff der multikulturellen Gesellschaft um 1990 und rund um die Epochenwende 89-90 setzt das an. Und hier ein Screenshot von einer Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen, wo eben auch Heiner Geißler sitzt. Und man sieht eben, das sind internationale Debatten. Also Geißler mit ganz rechts ist dann Hoffmann Nowotny, ist der Chef vom Flüchtlingsamt und so weiter. Und man streitet darüber und eigentlich geht es genau um die Frage, also was ist denn jetzt genau diese Integration und die Vielfalt? Das Ganze ist eingebettet in globale Debatten eben, ich habe es gesagt, Epochenwende, geopolitisches Framing, multikulturelle Gesellschaft ist in diesem großen Rahmen, man vergesse nicht, es ist die Zeit auch der Fatwa gegen Salman Rushdie, das sage ich als auch nochmal Erinnerung, wie groß der Bogen ist zu den Iran-Protesten jetzt. Also die Islamische Republik war damals schon relevant für die Debatten, hat sie auch geprägt. Und wir kommen zu einem weiteren Verschiebungen, die auch in den 80ern sich anbahnt, eben in der Perspektive hin zur globalen Sicht auf Einwanderungsfragen. Ich habe hier mal quasi den ersten Kontext mitgebracht, eine Quelle aus dem ersten Kontext, wo in der Schweiz der Begriff der Migration von staatlichen Behörden aufgegriffen wird. Das ist Mitte der 80er Jahre. In dem Kapitel geht es tatsächlich mehr jetzt um staatliche Behörden. Das ist das Bundesamt für Statistik und das ist eine Bevölkerungsprognose, wo das erste Mal die nationale Bevölkerungsentwicklung zusammengedacht wird mit globalen Bevölkerungsbewegungen und darauf bezogen wird. Das obere Szenario, also dieses stete Wachstum, bezieht sich darauf, wenn die Schweiz unter größeren Migrationsdruck global geraten sollte. Ja, es ist natürlich vor dem Hintergrund genau dieser Flüchtlingsdebatten der 80er, die Wahrnehmung, überall ist Bevölkerungswachstum, die Schweizer sterben aus. Und wenn das quasi zunehmen sollte, hätte das Auswirkungen. Und um diese Klammer zu machen, nationale Demografie mit globaler, wurde eben aus der Forschung den Begriff der Migration genommen. Also der Migrationsbegriff erlaubt es, das miteinander zu verschränken und zusammenzuführen. Auf individueller Ebene sehen wir auch, das sind Leute, die haben studiert, Soziologie, die kommen dann auch in dieses Bundesamt für Statistik, das kann man schön nachvollziehen, wie die Konzepte dahin kommen. Der Kontext dafür ist natürlich eben der Wandel, den ich schon erwähnt habe, in der Einwanderungsgeschichte, der auch für Deutschland gilt, weg von Kontingentflüchtlingen hin zu Asylbewerbern. Also die Idee, also bis dahin, grob gesagt, war es ja so, es gibt irgendwo Probleme auf der Welt, dann hat die Schweiz gesagt, hey, wir nehmen 10.000 Leute auf, das Rote Kreuz holt sie ab und alle kriegen sofort Asyl. Also niemand stellt einen Asylantrag, sondern Leute haben sofort Asyl. Was sich ändert in den 80ern, auch aufgrund von neuen Mobilitäten, die hier in dem Flüchtlingsheim auch damals wahrgenommen wurden, etwa durch Flug und so weiter, sind die Leute auf einmal direkt im Land und stellen in der Schweiz einen Asylantrag. Das war gar nicht vorgesehen, dass das so funktioniert. Weder in Deutschland noch in der Schweiz. Es ist ein neues soziales Phänomen, das auch als neu wahrgenommen wird. Hier die Bilder hat der Mensch gemacht, der vom Roten Kreuz, und die Bilderserie heißt Die ersten Asylbewerber. Das ist von 1983, diese Bilder. Das waren wie so neue Phänomene, wo kommen diese Leute alle her? Und das Ganze wird eben wahrgenommen als eine globale Situation. Auf einmal ist der Blick wie so, wir sind eingebunden in diese globaldemografischen Entwicklungen. Und es hat noch eine Folge. Die Asylbewerber passen nicht in das etablierte institutionelle System, das seit den 30er Jahren strikt unterschieden hat zwischen Asyl und Arbeit. Aus heutiger Sicht ist vollkommen klar, ja, ja, das ist alles Migration. In der Zeit war das nicht klar, dass das alles Migration ist. Es hat behördlich nichts miteinander zu tun, gar nicht. Es hat auch keine Klammer, keine politische Klammer. Es ist sozusagen, wenn man so will, die Eigenlogik der Migration, die hier die Migration pusht. In dem Sinne, dass die Asylbewerber auf einmal in einem Verfahren sind, das Zeit dauert und auf den Arbeitsmarkt kommen. Das heißt, sie sind wie so nicht mehr klar, in welchem Register sie eigentlich sind. und bringen das System sozusagen durcheinander. Und das führt eben auch oder ermöglicht die medialen Problembewirtschaftungen, wie wir alle kennen, Begriff Wirtschaftsflüchtling, Pseudo-Asylant, unechte Flüchtlinge. Also diese Debatten treten in der Zeit auf, weil es tatsächlich gewissermaßen konzeptuell auch nicht ins System passt. Was passiert? Man gibt einen Bericht in Auftrag. Also wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Der Delegierte fürs Flüchtlingswesen, Peter Arbenz, macht diesen Bericht und holt sich dafür die Wissenschaftler an Bord. Und eine Rettung scheint das Konzept der Migration zu sein. Die Rettung in dem Sinne, als dass es erlaubt, zwei Dinge zu tun. Es globalisiert die Perspektive einmal im Hinblick auf die Möglichkeit, eben diese Vogelperspektive auf die Welt zu sehen und zu sehen, dass die Schweiz Teil dieser Gesamtzusammenhänge ist, also diese Globalisierung der Perspektive. Und zweitens, es erlaubt die Integration verschiedener Bevölkerungsbewegungen in ein politisches Framework. Und eben Asyl und Arbeit, aber eben nicht nur. Außenpolitik, Entwicklungspolitik, wir denken daran, Migration ist Ausdruck von Entwicklungsunterschieden, für die Hilfswerke sehr wichtiger Punkt, die immer sowohl mit Flüchtlingen im Land arbeiten, als auch mit quasi entwicklungspolitischen Projekten außerhalb. Das ist jetzt noch interessant für die Schweiz, dieser Bericht wird publiziert und dank der, sage ich mal, direktdemokratischen Logik wird er dann sofort auch in alle relevanten Stakeholder-Kontexte geschickt zur sogenannten Vernehmlassung. Das heißt, alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verbände, Einzelpersonen, Behörden, Kommunen sollen dazu Stellung nehmen. Und die sind alle verschriftlich im Archiv, ist natürlich für Historiker super. Das heißt, man sieht auch, was passiert mit diesem neuen Vorschlag, der da nämlich formuliert wird. Der Vorschlag ist, die Lösung zum Problem ist, nicht mehr zwischen Asyl, Flüchtling und Arbeit zu unterscheiden, sondern alles unter Migrationspolitik neu. Ganzheitlich ist der Begriff der Zeit zusammenzudenken. Und auf was für eine Resonanz stößt das? Hier mal die Antwort des Kantons Basel-Land, von den Kommunen quasi in dem Fall, vom Land beziehungsweise. Und da bedankt man sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und sagt dann, eine ganze Anzahl Stellen auch unseres Kantons sind täglich mit dem Problem dieser, Anführungsstriche, Migration konfrontiert. Und ein Ausweg aus der heutigen Lage erscheint allen Betroffenen vordringlich. Also zwei Dinge. Erstens, die Anführungsstriche zeigen, der Begriff ist alles andere als etabliert in der Zeit. Es ist was Neues. Man weiß noch gar nicht, wie man ihn so richtig handelt. Und das andere ist, es gibt irgendeine Resonanz mit einem Problem. Und das Problem ist tatsächlich, die Arbeitsbehörden haben auf einmal mit Leuten zu tun, die eigentlich die Asylstelle gehören, die Asyl mit Arbeit suchen. Und wir alle wissen, wie Verwaltung funktioniert. Es muss klar sein, auf welchem Tisch das Dossier landen muss. Und wenn das nicht geht, ist eine Verwaltung blockiert. Und der Begriff scheint einen Ausweg zu bieten. Was dann folgt, ist eine ganze Lawine an Debatten rund um die Migrationspolitik, die übrigens auch in Deutschland genau beobachtet werden. Also sie werden rezipiert im Innenministerium zum Beispiel in Deutschland, weil Schweiz da sehr früh ist mit dieser Migrationspolitik. Und es gibt sogar einen Auftrag, ein Migrationsgesetz zu formulieren, das erste Mal. Und dann entstehen x weitere Berichte. Und das Interessante ist eben, dass tatsächlich, selbst wenn man sich die Darstellung anschaut in diesen Berichten, man sehr schön sieht, was der Begriff leistet. Einerseits als Brückenbegriff, aber eben auch diese mentale Globalisierung. Auf einmal ist quasi der Blick ist ein globaler Migrationsaußenpolitik. Und der Witz ist, dass eben Integrationspolitik, die vorher so eng quasi auf die Schweiz gedacht wurde, Teil oder in Bezug gesetzt wird zu einer Migrationsaußenpolitik. Das wird zusammen gedacht. Also die Außenpolitik hängt davon ab, welche Integrationspolitik macht und umgekehrt. Und diese Verschränkung von Migration und Integration in den 90er Jahren, die kann ich hier auch nicht weiter ausführen, aber die hat natürlich viel zu tun mit den geopolitischen Entwicklungen der Zeit, auch mit der EU, Maastrichter Verträge. Und es ist das erste Mal, dass in der Schweiz Integrationspolitik tatsächlich als staatlicher Auftrag festgeschrieben wird in den 90ern. Und in dem Zusammenhang, wo man auch über eine neue Migrationspolitik nachdenkt. Also dass das Staat beides als Auftrag sieht, passiert in den 90ern und ist sozusagen die rechtliche Achse, auf der der Migrationskomplex basiert. Der Begriff wird aber viel weiter als nur von den Behörden aufgegriffen. Die SVP-Geschichte setzt ja mit 1992 auch nochmal ganz neu an. Christoph Blocher wird quasi zum Shootingstar. Und es ist interessant, dass er in seiner bekannten Albis-Gürtli-Tagungsrede 1992 eben auch anfängt, auf einmal diesen Begriff zu nehmen, wo er sagt, der Asylrechtsmissbrauch, der neuerdings von den Politikern nobel und großsprecherisch als Migration verschleiert wird. Also er bietet sich quasi als Kampfbegriff an und wird hier aufgegriffen mit anderen Interessen. Schaut man in die Linke, zur selben Zeit in die Bewegung für eine offene und demokratische, solidarische Schweiz, also die zentrale Plattform der zivilgesellschaftlichen quasi Pro-Einwanderungskräfte sozusagen, wird dieser Migrationsgesetz eben auch diskutiert. Also alle diskutieren darüber und damit verändert sich auch ihre Perspektive. Alle sind involviert, aber eben nicht gleich. Für den Kontext ist es total interessant, ihn aufzunehmen, weil er es mir ermöglicht, über globalen Kapitalismus zu reden. Migration wird verstanden gewissermaßen als Arbeitskräftebeschaffungssystem im globalen Kapitalismus, also eine Weltsystemperspektive. Aus ganz anderen Gründen findet Migration hier auch eine Resonanz als Begriff. Und ich habe das einfach mal nachgezählt, also es ist wirklich sehr deutlich, in diesem fängt man einfach sprichwörtlich an, von Migration zu reden. Hier in dem Rundbrief der Bewegung zum Beispiel, Anfang der 90er. Und das ist eben auch der Kontext, wo auch auf Ebene der Subjektivitäten das relevant wird. Man muss sich einfach klar machen, wir reden immer auch in der Migrationsgeschichte davon, wir müssen die Perspektive der Migrantinnen einnehmen und teilweise reden wir von den 60ern. Bis 1993 hat niemand sich selbst als Migrant bezeichnet. Niemand. Also 93 falsch, ich würde sagen, ich habe die frühesten Fälle so 91, 92 in der Schweiz, vereinzelt. Aber wirklich organisiert erste Foren 93. Weder als Eigen- noch als Fremdbezeichnung. Das heißt, hier entsteht eine neue Kategorie, die aufgegriffen wird, die neue Subjektivitäten hervorbringt, neue Allianzen, aber auch neue Differenzen und die auch eine wichtige Rolle spielt in dem Buch, in dem ganzen Kapitel und können wir vielleicht noch darüber diskutieren, auch etwas, was ich auch versucht habe, zum Schluss auch nochmal aufzugreifen, nämlich die Frage, also wie kommt gewissermaßen die Subjektivität auch des Autos, also meine eigene Geschichte eigentlich ins Spiel. Wie kann man das methodisch eigentlich auffangen? Noch kurz angedeutet, Rechte, Linke, auch die Wissenschaft, die Migrationsforschung formiert sich in der Schweiz genau in diesem Debattenkontext. Das Institut für Migrationsforschung, das jetzt in Neuchâtel ist, wird gegründet und kann sich gründen, auch mit staatlicher Unterstützung, als Dienstleistung für genau diese Debatten. Das ist ein Hearingsbericht für forschungspolitische Früherkennung vom Wissenschaftsrat, wo genau dieses Institut halt auch auf den Weg gebracht wird. Und wenn man das jetzt nochmal den Bogen zusammenfasst, ich komme dann jetzt zum Schluss, haben wir also eine Aufstiegsgeschichte dieses Begriffs Migrations von der Ornithologie noch 76, noch recht spät ja eigentlich. Und dann haben wir 20 Jahre später den durchaus bekannten Historiker Georg Kreis, der dann schon 96 Vorträge hält im Land noch und nöcher und zentrales Narrativ ist, Migration gehört zur Normalität der Weltgeschichte. Also das Narrativ, Normalfall der Migration, das unsere Migrationsgeschichte prägt, ist selbst Produkt genau dieser Entwicklung. Nicht nur Produkt, sondern auch Akteur natürlich. In dem Sinne holt es gewissermaßen auch die Geschichte der Migrationsgeschichte auch mit ein. Diese verschiedenen Perspektivverschiebungen sind natürlich einfach nicht nur sequenziell zu verstehen, sondern eher als einen Verdichtungs- und Verschachtelungsprozess, der eben in den 90ern, wie ich dann im letzten Kapitel zeige, zusammenläuft, ganz unterschiedliche Themen auf einmal assoziiert werden damit, die wie so ein Kleiderschrank, alle möglichen Kleider sind drin aus verschiedenen Zeiten, alles ist drin, alles nimmt so einen ähnlichen Geruch an, aber auch halt nicht. So ist es wie so, der Komplex ist wie so ein, auch wie so eine Rumpelkammer sozusagen von Themen, die immer wieder mal aufkommen und rausgezogen werden. Und mir ist halt aber noch wichtig, zum Abschluss wirklich zu betonen, wenn ich von Komplex spreche, meine ich nicht so einen monolithischen Komplex, ja, also so, so wie so der verschwörungstheoretische Akteur, der da agiert, das meine ich natürlich gar nicht, sondern ich meine ein in sich spannungsreiches Feld, Mehrdeutigkeit mit verschiedensten Akteuren, Institutionen, Diskursen und Praktiken, der eben deswegen so interessant und eigendynamisch ist, weil er sich gerade für widersprüchliche Interessen als Projektionsfläche anbietet. Das ist quasi er ist voller Aporien, die nicht gelöst werden können. Und das ist genau der Punkt, warum er sich anbietet für Dauerproblembewirtschaftung, sowohl im politischen Business als auch medial. Und sehr viele unterschiedliche Identifizierungen stattfinden. Man kann humanitär, technokratisch, Migration Management kommt in der Zeit auf, inklusive Projekte, exklusive Projekte, alles kann sich darin einschreiben und eben nicht lösen, sondern das Streiten über Migration und Integration wird sozusagen der Modus vivendi dieses Komplexes, der seit den 90ern zunehmend vom Rand ins Zentrum der gesellschaftlichen Selbstverständigung gerückt ist. Ich habe eben gehört, über das Postmigrantische wird auch geredet. Ich meine, der Ausgangspunkt meines Buches war die Auseinandersetzung mit dem Konzept des Postmigrantischen und der Versuch, eine historische Distanz zur Gegenwart zu gewinnen und einen Blick auf das Diskurs- und Praxisfeld, das eigentlich unser Denken und Handeln heute prägt und zu verstehen, wie es kommen konnte, dass sich Gesellschaften so sehr um das Thema Migration eigentlich drehen. Es ist ja gar keine Selbstverständlichkeit, dass das sein müsste. Und so komme ich jetzt zum wirklichen Abschluss. Ich frage nochmal, wozu das Ganze, dass wir gerne weiter diskutieren können. Wenn ich das Buch in nicht-akademischen Kontexten präsentiere, mache ich so. Ich sage immer, Geschichte der Gegenwart als mentales Yoga im Sinne von Begriffen, die wie so über die Zeit entstanden sind, die unser Denken und Handeln prägen und die ab einem gewissen Moment ja auch wie so zu eng werden. Und erst wenn wir uns bewusst werden, welche Kleidungsstücke wir sozusagen da tragen, welche Verspannungen wir haben, können wir auch entsprechende Dehnungsübungen machen, deswegen auch diese Yoga-Metapher und durch die historische Betrachtung dann auch neue Vorstellungsräume, quasi mentale Mobilität gewinnen, die dann idealerweise, und das ist dann nicht mehr die Aufgabe der Geschichte, auch zu anderen politischen Antworten kommen können. Und wenn man sich nochmal diesen Ausgangspunkt vor Augen hält, wie sehr wir in dieser Migrationsdebatte auch verstrickt sind, und zwar überall, auf allen Seiten, dann böte sich eben auch an, zu sagen, okay, lass uns mal gucken, was ist vielleicht in den letzten 50 Jahren mit dieser Debatte vielleicht auch gewonnen worden und wo hat es auch in Sackgassen geführt, auch zu Sollbruchstellen. Und ich glaube, der Brexit hat uns das sehr deutlich vor Augen geführt, dass das auch nicht nur eine akademische Debatte ist, sondern tatsächlich etwas, was Gesellschaften gefährden kann, bis hin zu Brüchen, die nicht mehr zu kitten sind. Das heißt, es gibt auch gewisse Dringlichkeit, die Frage zu stellen, wo in diesem obsessiven Migrations-Integrationsdiskurs haben sich Eigendynamiken eingestellt, die Gesellschaft gefährden, die gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden, um einen Begriff hier aus dem Kontext aufzugreifen, und über die wir sprechen müssen. Vielen Dank.